Willkommen bei Denkstoff Kompakt, Kurzimpulse zur Psychologie im digitalen Wandel. Mein Name Clemente Minonne. Und hier geht es um das, was Menschen, Organisationen und Technologie verbindet, jenseits von Buzzwords, wissenschaftlich fundiert und nah an der Praxis. Bereit für neuen Denkstoff? Dann lass uns loslegen. In den letzten Episoden haben wir darüber gesprochen, dass KI Arbeit nicht nur technisch verändert, sondern auch psychologisch. Also nicht nur im Sinn von, wird es schneller, wird es günstiger, wird es effizienter, sondern im Sinne von, was macht es mit dem Erleben von Arbeit? Mit Autonomie, mit Verantwortung, mit Aufmerksamkeit, mit Rolle und Identität. Heute möchte ich diesen Gedanken weiterführen, aber mit einem etwas anderen Fokus, nicht primär auf KI als Werkzeug und auch nicht nur auf KI als Entscheidungsunterstützung, sondern auf eine Entwicklung, die in vielen Organisationen bereits begonnen hat. Maschinen werden zu Kollaborationspartnerinnen. Nicht als Science-Fiction-Figur, nicht als humanoider Roboter mit Gesicht und Stimme, sondern ganz nüchtern in Form von Systemen, die mitarbeiten, vorsortieren, priorisieren, coachen, anregen, kontrollieren oder mitentscheiden. Und damit stellt sich eine Frage, die ich arbeits- und organisationspsychologisch zentral halte. Was passiert mit Arbeit, wenn Maschinen nicht mehr nur benutzt werden, sondern wenn mit ihnen kollaboriert wird? Liebe Community, worum geht es heute? Die heutige Episode basiert auf einem Beitrag des internationalen Beratungshauses Deloitte. Der Titel lautet «Strengthening the Bonds of Human and Machine Collaboration». Der Artikel geht von einer Beobachtung aus, die man inzwischen in sehr unterschiedlichen Branchen findet. Menschen arbeiten zunehmend mit intelligenten Maschinen zusammen, in der Logistik, im Gesundheitswesen, in der Wissensarbeit, im Kundenservice, in der Analyse, im Recruiting, im kreativen Arbeiten und in vielen anderen Kontexten. Und die Autorinnen und Autoren machen dabei einen wichtigen Punkt. Die meisten Organisationen konzentrieren sich darauf, was KI leisten kann. Weniger stark konzentrieren sie sich darauf, wie diese Zusammenarbeit von Menschen erlebt wird. Oder anders gesagt, Organisationen optimieren oft die Technologie, aber nicht immer die Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Und genau darin liegt die eigentliche Stärke des Artikels. Es fragt nicht einfach, wie setzen wir KI ein, sondern wie gestalten wir Mensch-Maschine-Zusammenarbeit so, dass sie nicht nur produktiv, sondern auch psychologisch tragfähig wird. Der Artikel beginnt mit einem Fall, der fast symbolisch für unsere Gegenwart steht. Ein Künstler gewinnt mit einem Bild einen Wettbewerb für digitale Kunst. Doch das Bild ist nicht einfach sein Werk im klassischen Sinne. Es ist in Zusammenarbeit mit einem generativen KI-System entstanden. Der Mensch formuliert sogenannte Prompts, die KI generiert Bilder, der Mensch selektiert, die KI variiert, der Mensch verfeinert, die KI antwortet wieder und so weiter. Was hier entsteht, ist nicht einfach Assistenz und auch nicht reine Automatisierung. Es ist eine Form von iterativer Koproduktion und genau das ist hier der Punkt. Der Deloitte-Artikel will Human-Machine-Collaboration ausdrücklich nicht nur als Fall von Ersetzung verstehen. Die Autorinnen und Autoren beschreiben dies als Arbeitsform, in der Menschen und intelligente Systeme gemeinsam Resultate hervorbringen. Das klingt zunächst fast selbstverständlich, aber psychologisch ist das ein großer Schritt. Denn sobald wir nicht mehr von Werkzeugen, sondern von Kollaboration sprechen, verschiebt sich die Perspektive. Denn dann geht es nicht nur darum, was die Maschine kann, sondern auch darum, welche Rolle sie im Arbeitsprozess übernimmt. Genau deshalb ist für mich eine der wichtigsten Stellen des Artikels die Typologie. Dort zeigen die Autorinnen und Autoren in einer Übersicht, die sie nennen «The Many Ways Humans Can Friend a Machine at Work», dass Mensch-Maschine-Kollaboration sehr unterschiedliche Formen annehmen kann, je nach Interaktionsintensität und je nachdem, ob die Autorität stärker beim Menschen, bei der Maschine oder in einer Art Mischform liegt. Diese Typologie ist enorm hilfreich, weil sie eine verbreitete Vereinfachung aufbricht. Die Vereinfachung lautet oft: Wir haben jetzt eben künstliche Intelligenz in der Organisation. Aber das sagt psychologisch fast nichts, denn es ist ein großer Unterschied, ob ein System überwacht, priorisiert, inspiriert, coacht, Teile von Entscheidungen übernimmt oder eher im Hintergrund assistiert. Der Beitrag nimmt mehrere Kollaborationsformen und ich möchte einige davon etwas genauer aufgreifen. Nicht technisch, sondern im Sinne von Denkstoff kompakt, eben psychologisch. Erste Form, der Supervisor. Hier fungiert die Maschine in der Rolle einer überwachenden und steuernden Instanz. Ein Algorithmus analysiert Arbeitsdaten, bewertet Abweichungen, gibt Anweisungen oder bestimmt, welche Handlung als nächstes folgen soll. Das klingt vielleicht abstrakt, ist aber in vielen Arbeitswelten längst Realität. In Lagerhäusern, generell in Prozessen von Lieferketten, in performancegetriebenen Prozessen und so weiter. Was hier geschieht, ist aus arbeits- und organisationspsychologischer Betrachtung hochinteressant. Die Maschine wird nicht einfach zum Hilfsmittel. Sie wird zur sogenannten Verhaltensarchitektur. Sie strukturiert, was als gutes Arbeiten gilt. Sie definiert Takt, Reihenfolge, Priorität und teilweise sogar Norm. Und genau das verschiebt die Erfahrung von Autorität. Früher war Aufsicht meist an Menschen gebunden. Vorgesetzte, Teamleiterin, Meisterin, Schichtleiter und so weiter. Heute erfolgt diese Steuerungsfunktion in Teilen algorithmisch oder könnte zumindest. Das bedeutet nicht automatisch, dass Menschen irrelevant werden, aber es bedeutet, dass ein Teil organisationaler Ordnung zunehmend technisch vermittelt wird. Und das hat arbeits- und organisationspsychologische Folgen. Denn wenn Evaluation und Steuerung eben nicht mehr als quasi soziale Beziehung erlebt wird, sondern als Systemlogik, dann verändert sich auch das Verhältnis von Mitarbeitenden zu Steuerung. Kontrolle wird dann weniger verhandelbar, weniger situativ, weniger menschlich interpretierbar. Sie erscheint objektiver, ist aber gerade dadurch oft schwerer hinterfragbar. Zweite Form, der oder die Prioritizer. Hier übernimmt die Maschine nicht die Kontrolle über den gesamten Ablauf, sondern sie strukturiert Aufmerksamkeit. Ein KI-System priorisiert Fälle, es sortiert Risiken, es gewichtet Informationen, es macht Vorschläge, worauf man sich zuerst konzentrieren sollte und so weiter. Vieles von dem finden wir zum Beispiel in medizinischen Triage-Kontexten, im Kundenservice, in HR-Settings oder generell in analytischer Wissensarbeit. Diese Form des Prioritizers wirkt auf den ersten Blick harmloser als der oder die Supervisor. Und in gewisser Weise ist sie das auch. Aber arbeits- und organisationspsychologisch ist sie nicht minder bedeutsam. Denn wer Aufmerksamkeit strukturiert, strukturiert oft bereits den Entscheidungsraum. Dies bedeutet oft, die Maschine sagt vielleicht nicht ausdrücklich, was entschieden werden soll, aber sie beeinflusst, worüber zuerst nachgedacht wird. Und genau das ist im Alltag enorm entscheidend. Wir wissen aus der Entscheidungspsychologie, dass Aufmerksamkeit keine neutrale Vorstufe des Denkens ist. Sie ist oft bereits die halbe Entscheidung. Wenn mir ein KI-System 10 Fälle zeigt, aber 2 davon rot markiert, dann ist meine Wahrnehmung bereits gelenkt. Ich entscheide dann vielleicht noch selbst. Aber ich entscheide innerhalb einer vorstrukturierten Salienzordnung. Also etwas ist salient, wenn es hervorsticht und deshalb zuerst wahrgenommen oder beachtet wird. Und genau darin liegt eine stille Form des algorithmischen Einflusses. Nicht als Befehl, sondern als Rahmung. Dritte Form. Der oder die Personal Coach. Hier wird die Maschine persönlicher. Sie beobachtet individuelle Muster, erkennt Schwächen oder Gewohnheiten und gibt darauf basierend Rückmeldungen. Der Deloitte-Artikel beschreibt solche Systeme als Werkzeuge, die Lernen, Feedback und Weiterentwicklung unterstützen können und so weiter. Das klingt zunächst sehr positiv und tatsächlich kann hier in der Tat auch viel Potenzial liegen. Gerade in Lernkontexten, im Skillbuilding oder bei adaptivem Feedback kann KI eine Art Begleiterin werden, die individuellere Rückmeldungen gibt als klassische Stand-up-Prozesse. Aber arbeits- und organisationspsychologisch liegt hier eine Ambivalenz, denn Coaching ist nie nur Informationsvermittlung. Coaching, das wissen wir, berührt Fragen von Kompetenz, Selbstbild, Entwicklung, Vertrauen und eben manchmal auch von Verletzlichkeit. Wenn nun ein KI-System diese Rolle teilweise übernimmt, stellt sich eine interessante Frage. Was passiert mit Selbstwirksamkeit, wenn Rückmeldung zunehmend aus Maschinenlogik stammt? Wird das als Unterstützung erlebt? Oder vielleicht eher als subtiler Leistungsdruck? Wird daraus ein Lernraum oder vielleicht eher ein Optimierungsregime? Der Unterschied ist hier nicht trivial, denn das gleiche KI-System kann in einem Kontext als hilfreiche Entwicklungsbegleiterin wirken und in einem anderen als permanenter Korrekturspiegel, der vermittelt, du könntest noch effizienter sein, noch präziser, noch besser werden. Dann kann aus Coaching schnell Fremdbeobachtung werden. Und aus Fremdbeobachtung kann Fremdsteuerung werden. Zumindest dann, wenn die Logik des KI-Systems beginnt, das eigene Handeln systematisch zu rahmen. In einem nächsten Schritt könnte diese Steuerung vom Menschen quasi internalisiert werden. Aus Fernbeobachtung wird Selbstbeobachtung und aus Selbstbeobachtung schließlich Selbstkontrolle. Vierte Form, die Muse. Also die KI als sowas wie eine Inspirationsquelle oder Ideengeberin. Das ist vielleicht die gegenwärtig faszinierendste und zugleich verführerischste Form, nicht? Hier wird KI zur Inspirationsquelle. Sie liefert eben Ideen, Varianten, Perspektiven, Entwürfe, Textbausteine, Designimpulse, Denkanstöße und so weiter. In den letzten Jahren hat gerade das Aufkommen von generativer KI diese Rolle massiv verstärkt. Man könnte sagen, die Muse ist eine Form von Maschine, die nicht einfach Arbeit abnimmt, sondern Denkräume öffnet. Das kann enorm produktiv sein. Es kann Kreativität anregen. Es kann Blockaden lösen. Es kann Exploration ermöglichen. Es kann auch dazu führen, dass Menschen schneller mehr Optionen sehen. Aber auch hier lohnt sich eine kritische arbeits- und organisationspsychologische Betrachtung. Denn Inspiration ist nicht nur Erweiterung, sie ist auch Verführung. Wenn ein System immer schon Vorschläge hat, dann verändert sich mit der Zeit die Schwelle, ab der Menschen selbst eine erste Idee entwickeln. Nicht zwingend dramatisch, nicht von heute auf morgen, aber vielleicht eben schleichend. Die Frage lautet dann nicht mehr nur, hilft mir das System, sondern auch, was geschieht mit meiner eigenen kreativen Suchbewegung, wenn immer schon ein Vorschlag bereitsteht? Wird sie verstärkt oder wird sie ersetzt? Und genau das ist typisch für Human-Machine-Collaboration. Und ja, natürlich, der Nutzen ist oft real und offensichtlich, aber die psychologische Nebenwirkung ist nicht immer dort, wo man zuerst hinschaut. Liebe Community, wenn man diese Typologie ernst nimmt, dann wird klar, Human-Machine Collaboration ist kein einheitliches Phänomen. Es gibt nicht die eine Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Es gibt vielmehr unterschiedliche Formen oder Muster der Kollaboration zwischen Mensch und Maschine. Und jede dieser Formen wirkt anders auf Aufmerksamkeit, Autonomie, Verantwortung, Lernen, soziale Beziehung und letztlich auf das Erleben von Arbeit. Genau deshalb gefällt mir an diesem Artikel, dass er nicht in die übliche Falle tappt, quasi alles auf mehr oder weniger KI reduziert. Der Beitrag zeigt stattdessen, die eigentliche Frage lautet nicht nur, ob KI beteiligt ist, die eigentliche Frage lautet eher, in welcher Rolle ist sie beteiligt. Denn die arbeits- und organisationspsychologischen Folgen hängen stark davon ab, ob KI beaufsichtigt, vorsortiert, inspiriert, unterstützt oder mitentscheidend. Nun kommen wir zu einem zentralen Spannungsfeld des Artikels. Und ich würde sagen, hier beginnt der eigentliche Denkstoff. Die Autorinnen und Autoren erwähnen eine These, die man nicht überlesen sollte. KI-gestützte Arbeit kann kurzfristig Produktivität erhöhen, aber Autonomie und Engagement reduzieren. Das ist ein äußerst wichtiger Punkt, denn in vielen organisationalen Diskussionen wird Produktivität fast automatisch als Erfolgskriterium gelesen. Wenn ein KI-System schneller macht, ist es gut. Wenn es Output erhöht, ist es auch gut. Wenn es Kosten senkt, ist es sowieso gut. Nun, die Autorinnen und Autoren sagen hier ganz klar, so einfach ist es nicht. Denn dieselbe Struktur, die Arbeit effizienter macht, kann gleichzeitig arbeits- und organisationspsychologische Ressourcen schwächen. Warum? Nun, weil viele KI-Systeme nicht nur unterstützen, sondern auch strukturieren. Sie machen Arbeit klarer, enger, vorentschiedener. Und genau das kann zwar auf kurze Sicht entlasten, auf mittlere Sicht aber Autonomie verringern. Ich möchte dies an einer Mikroszene deutlich machen. Stell dir eine Fachperson im Kundenservice vor. Früher musste sie selbst entscheiden, welche Informationen relevant sind, wie ein Problem eingeordnet wird und welche Lösung priorisiert werden soll. Heute arbeitet sie oft mit einem System, das den Fall analysiert, ähnliche Fälle anzeigt, die wahrscheinlichste Lösung vorschlägt und in einigen Fällen sogar die Antwort vorformuliert. Was passiert hier eigentlich? Die Arbeit wird schneller, konsistenter, wahrscheinlich auch skalierbarer. Aber zugleich verschiebt sich das Tätigkeitserleben der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters. Die Person löst nicht mehr selbst das Problem von Grund auf. Sie prüft und bestätigt zunehmend die Systemlogik. Natürlich ist das nicht nichts. Aber es ist psychologisch eine andere Form von Arbeit. Und genau hier lauert ein stiller Kipppunkt. Denn Engagement entsteht bei uns allen oft nicht nur durch Output, sondern durch das innere Erleben. Ich denke selbst, ich verstehe Zusammenhänge, ich habe Einfluss, ich bewirke etwas. Ich erinnere hier gerne an das Konzept des Psychological Empowerment. Wenn dieses Erleben schrittweise ersetzt wird durch «Ich bestätige», «Ich korrigiere Ausnahmen», dann kann Produktivität zwar steigen, während aber Sinn, Autonomie und Identifikation sinken. Und damit sind wir bei einer arbeits- und organisationspsychologisch sehr wichtigen Unterscheidung. Effizienz ist nicht dasselbe wie Tragfähigkeit. Ein Arbeitsprozess kann hocheffizient sein und dennoch psychologisch auf Dauer problematisch. Gerade in der Arbeits- und Organisationspsychologie wissen wir heute, Menschen brauchen nicht nur klare Prozesse. Sie brauchen auch Ressourcen wie Handlungsspielraum, Kompetenzerleben, soziale Eingebundenheit, Bedeutsamkeit und die Möglichkeit, eigene Urteilskraft einzubringen. Wenn Human Machine Collaboration diese Ressourcen eben stärkt, kann sie sehr kraftvoll sein. Wenn sie diese Ressourcen jedoch untergräbt, dann wird sie, trotz guter Kennzahlen vielleicht, langfristig fragil. Und genau deshalb ist die Perspektive des Deloitte-Artikels so wichtig. Er erinnert uns daran, dass Arbeit immer doppelt betrachtet werden muss, als Leistungssystem und als Erlebenssystem. Ein weiterer zentraler Punkt des Artikels betrifft die soziale Seite von Arbeit. Die Autorinnen und Autoren beschreiben, dass Zusammenarbeit mit KI auch zu Loneliness, also Einsamkeit, Isolation, hier soziale Isolation gemeint, und Questions of Identity, also zu Fragen der eigenen beruflichen Identität führen kann. Das ist ein bemerkenswerter Befund, beziehungsweise eine bemerkenswerte These, denn viele Technologieerzählungen arbeiten mit dem Motiv der Vernetzung. Digital Connected, Smarter Collaboration, Seamless Workflows. Und natürlich stimmt ein Teil davon, aber arbeits- und organisationspsychologisch ist Vernetzung nicht identisch mit Verbundenheit. Ich kann technisch hoch vernetzt und sozial dennoch isoliert sein. Und genau das ist die Paradoxie. Wenn mehr Interaktionen mit KI-Systemen stattfinden, heißt das nicht automatisch, dass mehr Beziehung im Sinne von menschlicher Beziehung entsteht. Im Gegenteil, es kann sein, dass die soziale Dichte der Arbeit sogar abnimmt. Auch hier gleich eine kleine Mikroszene. Stell dir eine Ärztin in einem stark digitalisierten Kontext vor. Ein KI-System priorisiert Fälle, ein anderes schlägt Diagnosen vor, ein weiteres erstellt die Dokumentation. Ein Chatbot übernimmt vorab Kommunikation mit Patientinnen und Patienten. Vieles davon ist nützlich, vieles spart Zeit. Aber was verschiebt sich hier? Beispielsweise fällt ein Teil der früheren kollegialen Austauschmomente weg, weil Vorarbeit bereits durch das KI-System erledigt wird. Ein Teil der Patientenkontakte verändert sich, weil Informationen vorher digital erfasst und gefiltert wurden. Ein Teil der Unsicherheitskommunikation verlagert sich, weil Entscheidungen stärker datenlogisch vorbereitet sind. Die Ärztin ist vielleicht effizienter, aber nicht zwingend verbundener. Und genau das scheint mir ein Kernpunkt des Artikels zu sein. KI kann schon Arbeitslast reduzieren, aber auch quasi soziale Textur ausdünnen. Die Autorinnen und Autoren weisen deshalb zu Recht darauf hin, dass Organisationen soziale Interaktion künftig nicht einfach dem Zufall überlassen dürfen. Wenn Human Machine Collaboration zunimmt, dann braucht es bewusst gestaltete Räume für Austausch, Reflexion, kollegiale Abstimmung, informelle Verbindung. Denn sonst besteht die Gefahr, dass Arbeit funktional zwar dichter, aber menschlich dünner wird. Das ist eine wunderbare organisationspsychologische Beobachtung. Wir investieren viel Energie in Prozessdesign, aber oft zu wenig in Beziehungsdesign. Dabei ist gerade in digitalisierten Arbeitswelten die Frage entscheidend, wo findet eigentlich noch echte Koregulation zwischen Menschen statt? Oder wo werden Unsicherheiten geteilt? Und wo wird gemeinsam gedeutet? Wo entsteht das Gefühl, ich arbeite nicht nur mit KI-Systemen, sondern auch mit anderen Menschen an etwas Gemeinsamen? Wenn diese Orte fehlen, dann kann eine Organisation technologisch hochentwickelt und psychologisch gleichzeitig ausgehöhlt sein. Im Artikel werden auch grundsätzlichere Fragen gestellt, wie: Wem gehören eigentlich Ideen, die in Zusammenarbeit mit KI entstehen? Wie definieren wir Anerkennung? Wie gehen wir mit geistigem Eigentum um? Und noch tiefer: Was passiert mit der Idee einer quasi digitalen Person oder einer digitalen Stellvertretung, wenn Systeme beginnen, menschenähnliche Rollen zu übernehmen? Nun, natürlich kann man diese Passagen schnell als futuristisch abtun. Ich würde dies allerdings nicht tun, denn arbeits- und organisationspsychologisch berühren sie eine zentrale Verschiebung. Wenn Maschinen Teamkolleginnen oder Kollegen werden, verändert sich nicht nur Arbeitsteilung. Es verändert sich auch das Symbolsystem von Organisationen als soziale Systeme, aus systemtheoretischer Betrachtung zumindest. Bislang war relativ klar: Akteure sind Menschen, Werkzeuge sind Dinge. Jetzt verschwimmt diese Grenze, natürlich nicht vollständig, aber doch spürbar. Und daraus ergeben sich Fragen, die nicht nur juristisch, sondern identitätsbezogen sind. Genau hier lohnt sich eine Vertiefung. Organisationen bestehen nicht nur aus Prozessen, Aufgaben und Strukturen. Sie bestehen auch aus Rollenbildern. Wir alle bewegen uns in einer Arbeitswelt, in der implizite Antworten mitlaufen auf Fragen wie: Wer ist verantwortlich? Wer darf entscheiden? Wer bekommt Anerkennung? Wer wird entwickelt? Wer gehört dazu? Wenn nun ein KI-System Teile dieser Funktionen übernimmt, entsteht eine seltsame Zwischenfigur. Die Maschine ist nicht einfach Objekt, aber auch nicht Person. Sie ist nicht Kollegin oder Kollege, aber auch nicht bloß Hammer oder Tastatur. Und genau diese Zwischenstellung erzeugt psychologische Unschärfen. Zum Beispiel, wenn eine kreative Idee im Zusammenspiel mit KI entsteht, wer erlebt dann eigentlich Anerkennung oder vielleicht sogar Urheberschaft? Wenn eine Entscheidung stark durch ein System strukturiert wurde, wer erlebt dann Verantwortung? Wenn ein Mitarbeitender permanent von einer Maschine gecoacht wird, wem gilt dann Loyalität? Wem Kritik? Wem Vertrauen? Ich beobachte, dass der Deloitte-Artikel solche Fragen zwar nicht im vollen arbeits- und organisationspsychologischen Detail nennt, aber er öffnet sie. Und das ist wichtig, denn Organisationen unterschätzen oft, wie stark neue Technologien auch symbolische Ordnungen verändern. Liebe Community, an dieser Stelle möchte ich die Grundthese dieser Episode bewusst zuspitzen. Human-Machine Collaboration ist nicht nur eine Frage neuer Tools, sie ist eine Frage neuer Arbeitsbeziehungen. Und jede Arbeitsbeziehung verändert psychologische Grunddimensionen. Zum Beispiel Autonomie. Wer steuert wen? Wie frei fühlt sich die Person noch? Ist KI Unterstützung oder Taktgeberin? Oder nehmen wir Kompetenz. Fühle ich mich durch das System stärker oder werde ich schleichend zum Bestätiger maschineller Vorschläge? Oder soziale Eingebundenheit. Arbeite ich noch mit Menschen zusammen? Oder vor allem mit Interfaces, Dashboards und Vorschlagslogiken? Oder Verantwortung? Weiß ich noch, was mein Anteil ist und was Anteil des KI-Systems? Oder Identität? Wer bin ich in dieser Arbeitswelt? Ein professionell urteilender Mensch? Ein Operator? Ein Kurator maschineller Outputs? Ein Koordinator zwischen Systemen? Und genau deshalb ist die Einführung von KI in Organisationen immer auch ein Eingriff in die arbeits- und organisationspsychologische Grammatik von Arbeit. Nun, ganz im Stil von Denkstoff Kompakt, was dieser Artikel nicht sagt: Er sagt nicht, dass Mensch-Maschine-Kollaboration grundsätzlich schlecht ist. Er sagt auch nicht, dass Effizienzgewinne unwichtig wären. Er sagt ebenfalls nicht, dass Maschinen im eigentlichen Sinne Menschen werden. Und er sagt auch nicht, dass alle Formen der KI-Zusammenarbeit zwangsläufig zu Isolation oder Autonomieverlust führen. Was der Artikel aber sehr klar macht, ist etwas anderes. Nämlich, dass es ein Fehler wäre, Human-Machine-Collaboration nur aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive von Output und Kosten zu betrachten. Denn diese Zusammenarbeit verändert eben nicht nur Prozesse, Strukturen oder Produktattribute. Sie verändert eben auch Aufmerksamkeitsordnungen, Kontrollverhältnisse, soziale Muster, Anerkennungslogiken oder auch Rollenverständnisse. Und wenn Organisationen dies alles ignorieren, dann optimieren sie vielleicht Leistung, aber nicht unbedingt nachhaltige Arbeitsfähigkeit. Nun, ich möchte darum im letzten Teil dieser Episode ganz bewusst auf die Praxis zoomen. Nicht im Sinne von «Hier sind fünf schnelle Tipps», sondern im Sinne von «Welche Fragen sollten Organisationen sich stellen, wenn sie Human-Machine-Collaboration ernsthaft gestalten wollen?» Hier nenne ich gern fünf Fragen. Erstens, welche Rolle geben wir der Maschine eigentlich? Nicht jede KI ist einfach Assistenz. Ein Supervisor ist psychologisch etwas anderes als eine Muse. Ein Prioritizer ist etwas anderes als ein oder eine Coach. Und darum sollten Organisationen nicht nur fragen, welche Technologie führen wir ein, sondern welche Beziehungsrolle geben wir ihr im Arbeitsprozess? Denn diese Rolle entscheidet stark darüber, ob mitarbeitende KI als Entlastung, Kontrolle, Inspiration oder Bevormundung erleben. Zweitens, welche psychologischen Ressourcen werden gestärkt und welche geschwächt? Steigt Handlungsspielraum oder sinkt er? Wird Kompetenz erlebt oder Abhängigkeit? Entsteht mehr Verbundenheit oder vielleicht mehr Isolation? Kurzfristige Effizienzgewinne sollten immer gegen psychologische Langfristfolgen gespiegelt werden. Drittens, wo bleibt menschliche Urteilskraft unverzichtbar? In vielen Kontexten ist die produktive Zukunft nicht Mensch oder Maschine, sondern Mensch mit Maschine. Aber genau deshalb braucht es klare Räume, in denen menschliches Urteil nicht nur formal, sondern eben real relevant bleibt. Sonst entsteht eine Pseudo-Verantwortung. Der Mensch trägt die Verantwortung, während das System die Denkbahn vorgibt. Viertens, wie gestalten wir soziale Kompensation? Wenn Interaktion mit Systemen zunimmt, dann müssen menschliche Austauschorte bewusst gepflegt werden. Reflexionsräume, Fallbesprechungen, Peer-Lernen, kollegiale Abstimmung, all das wird nicht weniger wichtig, sondern eben mehr. Und fünftens, passen unsere HR- und Führungssysteme noch zur neuen Realität? Bewertung, Entwicklung, Feedback, Karriere, Anerkennung. All das muss neu gedacht werden, wenn Arbeit co-produziert wird. Sonst leben Organisationen in einer merkwürdigen Spaltung. Von eine neue kollaborative Arbeitswelt, hinten ein altes individuelles Bewertungssystem. Und das hält auf Dauer selten gut. Wenn ich diese Episode nun in einer zugespitzten Form zusammenfassen müsste, dann vielleicht so. Maschinen werden in Organisationen nicht einfach wichtiger, weil sie mehr können. Sie werden wichtiger, weil sie beginnen, Rollen in der Zusammenarbeit zu übernehmen. Und genau dadurch verändert sich die Erfahrung von Arbeit. Die eigentliche Herausforderung der kommenden Jahre lautet deshalb nicht nur, wie intelligent ist die KI, sondern wie gestalten wir die Beziehung zwischen menschlicher und maschineller Arbeit so, dass sie produktiv ist, ohne psychologisch auszuhöhlen. Oder noch einfacher, die Zukunft der Arbeit entscheidet sich nicht nur an der Qualität der Algorithmen, sie entscheidet sich an der Qualität der Arbeitsbeziehungen, die wir mit diesen Algorithmen eben aufbauen. Liebe Community, das war Denkstoff Kompakt. Kurzimpulse zu Psychologie im digitalen Wandel. Mein Name Clemente Minonne. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode von Denkstoff Kompakt.